Grüß Gott zusammen. Am 11. Juni war ich in der Nähe von Pforzheim, habe einen Gottesdienst gehalten. Da werde ich immer mal wieder eingeladen. Und dort habe ich über Psalm 98 gepredigt. Singe dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Denn unser neuer Chef hat da in meine Andacht gehalten. Und das hat mich so beschäftigt, über dieses Wort, singe dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Was ist denn das mit einem Wunder? Und ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Ich weiß nur, dass ich sehr intensiv dran war und habe mir dann überlegt, ja, wir haben unsere Freiwillige. Und zum damaligen Zeitpunkt, so Mitte Mai, hatten wir 50 Freiwillige. Was wäre denn jetzt ein Wunder? Wenn im September dieses Jahres wir 100 Freiwillige hätten. Nee, das wäre kein Wunder. Das wäre eigentlich Hilfe Gottes. Ein Wunder wäre, wenn 50 an einem Tag kämen. Das wäre ein Wunder. Jetzt sind wir mit 118 Freiwillige gestartet, diesen Herbst unter anderem mit dem Tobias in Unterjoch. Super. Für mich ist das ein ganz, ganz großes Geschenk, dass wir so viele Freiwillige in diesem Jahr finden konnten, zu uns gekommen sind. Ihr müsst einfach wissen, so im Juni und Juli, da saß ich oft in meinem Büro in Neuhausen und hatte leere Hände. Weil da waren es vielleicht 70 und ich kann nichts machen. Ich kann keinen schütteln, ich kann keine Mails schreiben, an wen soll ich Mails schreiben? Ich kann niemand anrufen, wen soll ich anrufen? Ich habe nichts. Ich weiß nicht, wo sie herkommen sollen. Ich weiß nicht, ob ich euch das so beschreiben kann, wie man sich da fühlt, wenn man nichts machen kann. Einfach immer nur warten und beten. Und oft habe ich gebetet, Herr Jesus, schenk uns heute zwei. Und ich habe gestaunt, wie oft es zwei waren. Bin mal gespannt, morgen ist noch ein Vorstellungsgespräch, aber da hat mir jetzt der Verantwortliche gestern Nacht noch eine Mail geschrieben. Weiß noch nicht so recht, ob das passt. Ich werde morgen früh schreiben. Wenn ihr den Eindruck habt, es passt nicht, dann lasst die Finger weg. Dann macht's lieber nicht. Morgen beginnt für viele das Studium. Das könnte durchaus noch sein, dass in der nächsten Woche der eine oder andere bei uns anruft und fragt, gibt es noch eine freie Stelle? Denn das haben wir jetzt auch schon mehrfach erlebt, dass eben welche falsch gewählt haben. Und dann noch einmal an den Anfang gegangen sind. Wir sind sehr gespannt. Ich freue mich über die Freiwillige. Also Tobias ist nicht in meiner Seminargruppe. Ich hatte schon im September. Und ich fand es jetzt richtig super. Ich habe geniale junge Leute, die richtig was auf der Pfanne haben. Und die Woche haben wir getagt mit den Jugendreferenten auf dem Forst. Und einen Anleiter, den habe ich richtig getriezt. Dem habe ich gesagt, Junge, du hast so ein tolles Mädel. Lass das Mädel was machen. Ich glaube, der hat es nicht kapiert, was ich ihm sagen wollte. Dreimal habe ich den Anlauf genommen. Er hat dann gesagt, ja, nächstes Jahr im April, da kannst du dann irgendwas organisieren. Um alles in der Welt, nächstes Jahr im April ist das Ding abgefahren. Die hat es jetzt drauf. Ich habe wirklich ganz, ganz tolle junge Leute in meiner Gruppe, die richtig was loslösen könnten, richtig was lostreten. Die eine hat gesagt, sie will gerne einen Mädchenkreis gründen. Super. Die schafft ein Bezirksjugendwerk Tübingen. Ich hoffe, dass die das tut. Bin sehr gespannt, wenn ich sie dann das nächste Mal im November sehe. Also so stecke ich mittendrin und ich kann einfach nur staunen, wie Gott geholfen hat, dass wir so viele prächtige junge Leute haben, die ganz viel unterwegs sind. Es gibt natürlich auch andere. Dem einen habe ich am Freitagmorgen nach einer Woche Seminarwoche gesagt, es gibt keine gelbe Karte mehr, wenn du nochmal besoffen bist, schmeiße ich dich sofort raus. Klare Ansage, ja? Also auch das ist einfach Situation. Ich möchte euch ein paar Verse aus dem Lukas-Evangelium lesen. Lukas, Kapitel 5. Da heißt es, ab Vers 12, und es begab sich, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Da der Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei gereinigt. Und alsbald ging der Aussatz von ihm. Und er gebot ihm, dass er's niemand sagen sollte. Gehe aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus. Und es kam viel Volks zusammen, das sie hörten und durch ihn gesund würden von ihren Krankheiten. Er aber entwich in die Wüste und betete. Ich bin jetzt schon seit Wochen da dran und ich habe dem Text die Überschrift gegeben, in der Kürze liegt die Würze. Also ich glaube, das hat jetzt keine Minute gedauert, das vorzulesen. Und was da drin steckt, ist natürlich krass. In der Kürze liegt die Würze. Ich kann mich an eine Austauschrunde erinnern mit den Jugendreferenten, mit meinen Kolleginnen und Kollegen vom Evangelischen Jugendwerk. Wir saßen zusammen zu Beginn der Klausur und dann ist eben so die Runde, jeder soll, kann, darf erzählen, was ihn gerade beruflich, also in seiner Arbeit und auch privat beschäftigt. Irgendeiner hat angefangen und ich war relativ früh in der Reihe dran. Und mir schien es wichtig, meine Kollegen also so richtig mal zu informieren, was so Sache ist im Hause Stoll und weltweit und überhaupt. Und irgendwann war ich dann schließlich fertig und der Nächste dran. Aber dann spürte ich schon, bei unserer Leitung kam leichte Nervosität auf. Und sie drängelten. Und mir war klar, ich habe viel zu lang erzählt von meinen so wichtigen Erlebnissen, Erfahrungen und Herausforderungen. Die Folge war, die anderen mussten sich kurz fassen. Mir war das saumäßig peinlich. Und ich habe mich richtig geschämt für meine Maßlosigkeit und Rücksichtslosigkeit, denn was anderes war es ja eigentlich gar nicht. Und ich nahm mir vor, bei der nächsten Klausur, da werde ich, wenn die Austauschrunde kommt, mich erstmal entschuldigen und mich dann bemühen, kurz zu fassen. Die nächste Klausur kam, aber es gab keine Austauschrunde mehr. Ihr wisst wahrscheinlich, warum. Es gab nur noch eine kleine Austauschrunde, so im Fünfergremium. Ich konnte mich zwar trotzdem noch entschuldigen, aber ich werde es nie vergessen. In der Kürze liegt die Würze. Gegensatz dazu mein Freund Fritz. Ein paar wissen ja, kennen ihn ja noch. Als er damals nach Ghana, nach Takoradi kam, zum ersten Mal, also Mitte letzten Jahrhunderts, wildfremd, seine CVM haben ihn versetzt, die haben ihn vergessen. Und dann war er also da angekommen und suchte eine Wohnung. Aber niemand war da, der ihm half. Dann sah er an der Straße einen Mann, der irgendwie da sich mit jungen Leuten unterhalten hat und hat gedacht, den fragt er mal. Hat angehalten mit seinem VW-Bulli und dann hat sich recht schnell rausgestellt, das war einer, der auch Jesus kennt. Und dann hat er ihn gefragt, denn Darlin, kannst du mir nicht helfen, dass ich eine Wohnung für meine Frau und meine Tochter finde, die in einer Woche kommen? Ja, und dann ging das also afrikanisch. Und dann hat der Darlin gesagt, beten wir mal. Und der Darlin, so beschreibt er das in einem seiner Bücher, der hat gebetet, Minute um Minute um Minute. Der Fritz hat gedacht, was macht er? Der betet immer weiter. Schließlich sagt er Amen und sagt, jetzt bist du dran mit Beten. Und der Fritz Also der hat vielleicht 3 Sätze gebetet. Amen, sagt der Dorlin, das war kein Gebet, nochmal beten. Also so kurz kommst du hier nicht weg. Es ist nicht immer einfach, die richtige Länge zu treffen. Hier, was wir hier lesen in Lukas 5, das ist wirklich super kurz. Und es begab sich, als er, Jesus, in einer der Städte war. Siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Da der Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei gereinigt. Und alsbald ging der Aussatz von ihm. Ich finde, kürzer geht's eigentlich überhaupt nicht. Da steht nichts von irgendeiner Emotion drin. Mich hätte ja interessiert, wie heißt er eigentlich? Das hat mich wirklich sehr beschäftigt. Warum wissen wir von manchen in der Bibel den Namen im Neuen Testament und von vielen wissen wir tatsächlich keinen Namen? Wo kommt der Mann her? Wann hat er diese schlimme, tückische Krankheit bekommen? Wie alt war er? Hat er Familie? All das steht nicht da, wird nicht erzählt. Wir erfahren auch in den anderen Evangelien nichts über ihn. Er bleibt anonym, unbekannt. Und eben das, was wir wissen, ist in wenigen Worten gesagt. Er ist ein vom Aussatz gezeichneter Mensch. Luther übersetzt voller Aussatz. Das könnte ein Indiz sein, dass die Krankheit im fortgeschrittenen Stadium war, also im Endstadium. Was auch erklären könnte, dass er allein war. Nicht wie die 10 Aussätzigen mit anderen, sondern er allein mit seiner Krankheit. Und dann ist die Einsamkeit nicht weit. Und vielleicht drückt das ein bisschen aus, was in der Begegnung am Teich Bethesda passierte, als Jesus diesen einen traf, der immer zu spät kam, wenn sich die Wellen bewegten. Und er zu Jesus sagte, Herr, ich habe niemand. Niemand, der mir hilft. Niemand, der für mich da ist. Mit dieser furchtbaren Krankheit und ihren Folgen, wer oder was kann diesen Mann trösten? Wer sollte ihm Hoffnung zusprechen? Mich bewegt dabei der große, unbeschreibliche, ja, namenlose Schmerz. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, dass kein Name erwähnt wird. So bleibt es offen. So bleibt Platz für uns, die wir zwar nicht vom Aussatz betroffen sind, aber ebenso vom Schmerz und Leid des Lebens überwältigt werden können. Wir hatten diese Woche in unserem Team, wir sind inzwischen 10 Referenten, die für unsere Freiwilligen zuständig sind, in 5 Seminargruppen. Und wisst ihr, da erzählt eine meiner Kolleginnen, die Dienstälteste, wie es gerade einen Riesenriss durch ihre Gemeinde geht. Und sie ist so aufgewühlt und bewegt und sagt, jetzt haben wir, mein Mann und ich, ein Leben lang in dieser Gemeinde gearbeitet, uns engagiert. Und jetzt wissen wir nicht mehr, wie es weitergehen soll. Heute Abend ist Hauskreis. Und da sitzt genau die Frau mit drin, wo es jetzt eskaliert. Dieser namenlose Schmerz, der noch viele andere Facetten haben kann, an Leid, das man uns nicht ansieht. Das ist ja immer wieder das Interessante, dass man es uns nicht ansieht am Gesicht. Wenn man sich besser kennt, dann vielleicht. Aber was wir heute mitgebracht haben aus dieser Woche, aus den letzten Wochen, an Enttäuschungen, an bitteren Erfahrungen. Da spielt Krankheit vielleicht eine Rolle. Da sind es vielleicht die beruflichen Turbulenzen, die mit uns wirklich rauf und runter gehen. Und seht ihr, und dann ist da dieser Mann, der im Grunde genommen so viele Gründe hatte, um jede Hoffnung und jeden Mut zu verlieren. Aussätzig, einsam und dann diese Stigmatisierung. Also der, wenn der Aussatz hat, dann muss da irgendwas ganz krumm gelaufen sein. Dann liegt da schwere Schuld. Gott hat diesen Mann so bestraft. Und somit leben zu müssen, Tag ein, Tag aus, nicht nur die Krankheit, eben dieses Stigma der, die als Strafe Gottes, die eigene Ohnmacht, die medizinische Ohnmacht zu erleiden, die Perspektivlosigkeit, was soll da noch kommen? Wie schlimm wird es alles noch? Und das weder verstehen noch erklären können. Dieser Mann hat wahrhaft Grund, sich nicht an Gott zu wenden. Dieser Mann hat Grund, sich von Gott in seinem Schmerz und Leid abzuwenden. Doch er wagt. Und das ist das, was mich so tief bewegt hat. Trotz allem wagt er das Vertrauen. Und diesen Gedanken möchte ich euch mitgeben. Trotz allem wagt er das Vertrauen. Was er alles so mitbringt. Und das war nicht wenig. Kommt er. Ohne Begleitung, ohne Begleitschutz, ohne Unterstützung.